Und hinführend zur Predigt hören wir aus dem Johannesevangelium, das Kapitel 6, die Verse 37 bis 40. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 37 bis 40. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich alles auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Wir hören auf Gottes Wort, Hiob 19, Vers 19 bis 27. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich, und die, die ich liebte, haben sich gegen mich gewendet. Mein Gebein klebt an meiner Haut und an meinem Fleisch, und an der Haut meiner Zähne bin ich kahl geworden. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch über mich, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum jagt ihr mir nach wie Gott und könnt von meinem Fleisch nicht satt werden? Dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch kämen und aufgezeichnet würden, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen gehauen würden auf ewig. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich schauen, dann sehen ihn meine Augen nicht als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Inneren. Soweit Gottes Wort. Hiob. Uns allen ist die Geschichte von Hiob wahrscheinlich bekannt. Die Geschichte von einem Mann, die sich in einem Land namens Uz abspielt. Dieser Mann mit einem festen Glauben an Gott. Ein Mann, den die Bibel als einen Menschen ohne Schuld, als Gerechten darstellt, der Gott ehrt. Und anscheinend gefällt Gott der Lebensstil von Hiob. Und er segnet ihn, schenkt ihm eine große Familie und ganz viel Reichtum. Interessant ist, wenn wir das Buch Hiob aufschlagen, dass wir schon recht am Anfang, schon im ersten Kapitel, einen Einblick bekommen in den himmlischen Thronsaal. Einen Einblick, wie Gott Rat hält, wie Gott sich bespricht mit den himmlischen Wesen. Und unter diesen himmlischen Wesen ist auch der Satan. Satan ist hebräisch für Ankläger. Und dieser Ankläger, der Satan, war gerade auf der Erde umhergestreift. Und als er jetzt in diesen himmlischen Thronsaal zu Gott kommt, dann fragt ihn Gott: Hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Hiob 1, Vers 8. Der Satan schiebt Hiobs Glauben an Gott einfach ab. Auf all die vielen Segnungen, die Hiob doch von Gott empfängt. Und Satan, der Ankläger, behauptet, ja, wenn Hiob nicht all diese Segnungen von dir erhalten würde, wenn er nicht so einen Wohlstand hätte, wenn er nicht so eine Familie hätte, die du ihm schenkst, wenn er all das nicht mehr hätte, dann würde er sich ganz schnell von seinem Gott absagen. Daraufhin erhält der Ankläger die Erlaubnis, Hiob alles zu nehmen. Aber, sagt Gott, sein Leben darfst du nicht antasten. Wir kennen die Geschichte. Im Nu sind Hiobs Tiere gestohlen worden. Alle seine 10 Kinder sterben. Und als Reaktion darauf sagt Hiob, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, nackt werde ich darin zurückkehren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Etwas später, im 2. Kapitel, erhalten wir nochmal so einen Einblick in den himmlischen Thronsaal und wieder bespricht sich Gott mit den himmlischen Wesen. Und wieder ist der Satan gerade auf der Erde umhergestreift und wieder fragt Gott, hast du Acht gehabt auf Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Hiob 2, Vers 3. Der Satan wiederum antwortet, Haut für Haut. Alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein an, ob er dir nicht ins Gesicht flucht. Oder lass ihn doch einmal krank werden und mal sehen, wie lange er da noch an dir festhält. Hiob 2, Vers 4 bis 5. Und daraufhin, wir kennen es, diese Geschichte, wie Gott dem Satan dann auch erlaubt, Hiob auch mit Krankheit zu schlagen, zu quälen. Aber, sagt Gott, sein Leben darfst du nicht antasten. Und so kommt es, dass Hiob von Kopf bis Fuß mit Ausschlag übersät ist, mit bösen Geschwüren, die ihn quälen. Nun, wenn so ein gottesfürchtiger, so gesegneter Mann plötzlich so viele Schläge erlebt und plötzlich nur noch da sitzt wie ein Häufchen Elend und sich kratzt, dann ist das etwas, das den Menschen zu reden gibt. Wir kennen es heute, wenn Dinge passieren, wenn irgendjemand etwas Schlimmes passiert, das erzählt man sich. Und so war es auch damals, die Menschen haben erzählt von diesem gottesfürchtigen Mann aus dem Lande Uz, dem sowas Schlimmes passiert ist. Und dann, wir können es uns vorstellen, haben sie bestimmt auch mal gefragt, ja, womit hat er das wohl verdient? Er war doch so fromm. Er war doch so ein vorbildlich gläubiger Mann. Ja, auch die Freunde von Hiob hören von seiner Situation. Und so kommt es, dass die drei Freunde Eliphas, Bildad und Zophar zu ihm kommen. Sie wollen Hiob beistehen in dieser schweren Zeit. 7 Tage und 7 Nächte sitzen die Freunde bei Hiob und alle gemeinsam schweigen. Keiner sagt ein Wort. Es gibt wirklich Situationen im Leben, da kann man nicht reden. Da ist kein Wort, das das fasst, was wir sehen oder was wir erleben, was wir spüren. Wir sind hilflos Und doch ist es so wohltuend, in solchen Momenten Menschen bei uns zu haben, die mit uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen. Und sei es, dass sie einfach bei uns sitzen und uns so zeigen, wir gehen mit. Nach den 7 Tagen, da hält es der Hiob aber nicht länger aus. Und er klagt. Hiob wünscht sich, dass er doch nie empfangen worden wäre von seiner Mutter, dass er nie geboren wäre. Denn es wäre besser für ihn, überhaupt nicht zu existieren, als so zu leiden. Daraufhin entwickelt sich dann ein Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden. Wir kennen wahrscheinlich diese Wechselgespräche, wo Hiob das Gespräch begonnen hat, dann antwortet einer der Freunde, dann antwortet Hiob wiederum, dann antwortet wieder einer der Freunde. Und so macht diese Gesprächsrunde 3-mal die Runde. Und unser Text, Hiob 19, befindet sich im 2. Teil dieser Gesprächsrunden oder in der 2. Gesprächsrunde. Zuerst, im 1. Gespräch, da ging es vor allem darum, dass Hiob immer wieder beteuert, dass sein Leid ungerecht ist, dass er es als einen ungerechten, unrechtfertigten Schlag von Gott empfindet, weil er sich keines Vergehens, keiner Sünde Gott gegenüber bewusst ist. Und wenn die Freunde antworten, dann kommt zum Vorschein, dass sie sich da nicht ganz so sicher sind. Die Freunde nämlich sind sich sicher und sind sich einig in dieser Überzeugung, Gott als gerechter Gott lässt nicht Unrecht zu, sondern wenn Gott straft, dann zu Recht. Und darum fordern sie Hiob auf, prüfe dich eingehend und sei vor allem nicht ganz so hochmütig. Und behaupte nicht von dir, du leidest unschuldig. Es ist diese weit verbreitete Auffassung des Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Wir kennen das aus unserem Leben auch. Oft hat das, was ich tue, einfach Konsequenzen, auch in dem, wie es mir dann danach ergeht. Und dieses Verständnis und dieser logische Zusammenhang, der sitzt auch den Freunden von Hiob tief im Bewusstsein. Und gegen alledem hält Hiob immer wieder an seiner Unschuld fest. Er bleibt überzeugt, dass ihn Gott zu Unrecht mit dieser Krankheit und mit dem Leid schlägt. Er hält daran fest, dass er nichts getan hat, wofür ihn Gott alles nehmen und mit dieser schlimmen Krankheit, die letztendlich, so wie es aussieht, im Tod enden wird, schlägt. Und vor allem fühlt sich Hiob absolut allein. Die Freunde könnten ja einwenden, dass sie da sind. Sie sitzen ja schließlich mit ihm. Die Freunde sind zwar da, aber sie tragen nicht wirklich zu einer Verbesserung der Lage bei. Das lesen wir in Hiobs Worten, wenn er sie förmlich anfleht: Erbarmt euch über mich, erbarmt euch über mich, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum jagt ihr mir nach wie Gott und könnt von meinem Fleisch nicht satt werden? Wir müssen bedenken, Hiob hatte diesen Einblick in den himmlischen Thronsaal, den wir in Kapitel 1 und 2 gelesen haben oder den wir da auch übermittelt haben, den hatte Hiob nicht. Und deswegen ist es für Hiob klar, dass Gott selbst gegen ihn ist und dass Gott selbst ihn schlägt. Und er empfindet Gottes Schläge als solche, die zum Beispiel auch die Ägypter schlugen oder mit denen auch Gott Ägypten schlug, als Ägypten Israel nicht ausziehen lassen wollte. Oder auch solche Schläge, wie sie die Philister empfingen, als sie Israels Bundeslade entführt hatten. Da jedoch war eine Schuld offensichtlich. Und Hiob konnte sich einfach nicht erklären, was habe ich denn jetzt getan? Ja, und als ob diese Schläge jetzt nicht schon genug wären, sind da jetzt auch die Freunde zu ihm gekommen und Hiob fühlt sich nicht getröstet oder verstanden, sondern er fühlt sich gejagt. Er fühlt sich doppelt gejagt. Einerseits fühlt er sich von Gott gejagt, weil ihm Gott keine Antwort auf seine Fragen gibt. Andererseits fühlt er sich von seinen Freunden gejagt, weil sie einfach nicht etwas anderes jetzt machen können, als dass sie fortwährend auf ihn einreden und nach einem Schuldgeständnis drängen, dass er doch endlich zugeben soll, dass er irgendetwas Falsches gegen Gott getan hat. Und dieses Ganze, das macht es dem Hiob schwer. Das drückt auch seine Frage aus, wenn er fragt, warum könnt ihr von meinem Fleisch nicht satt werden? Dieser Frage liegt eine semitische Bildrede zugrunde. Man denkt sich dabei, dass dieser verleumdende Mund, der Schlechtes über andere spricht, der nur Böses spricht, man denkt sich diesen Mund als eine Bestie, die gerade ihre Lust daran hat, den Nächsten wortwörtlich zu zerfleischen. Und das empfindet Hiob, machen seine Freunde mit ihm. Und das führt ihn zu diesem Wunsch, ich möchte aber nicht so, wie mich meine Freunde sehen, nämlich als einen Ungerechten. Als solcher möchte ich nicht in die Geschichte eingehen. Hiob wünscht sich, dass doch das Selbstzeugnis seiner Unschuld, dem seine Freunde hier keinen Gehör schenken, dass dieses Zeugnis darüber, Hiob ist unschuldig, dass das doch für seine Nachwelt in ein Buch geschrieben würde oder noch besser, dass es mit eisernem Griffel in einen Stein gemeißelt würde und dass dann diese Buchstaben mit Blei gefüllt werden. Dieses Blei, das sollte man verwenden, damit diese eingegrabenen Buchstaben noch augenfälliger sind, aber auch, damit diese Schrift noch länger währt. Dann würden wenigstens seine Nachfahren und die Menschen nach ihm, die würden erfahren, dass Hiob nicht schuldig war an dem, was er erlitt. Und ja, wir können sagen, dass Gott in gewisser Weise dem Hiob seine Bitte gewährt hat. Obwohl uns wohl kein Stein bekannt ist, in dem jetzt eingemeißelt wurde, Hiob ist unschuldig, so ist uns doch die Geschichte von Hiob übermittelt in Gottes Wort. Und sie ist uns übermittelt, wir haben es anfangs gehört, so, dass wir von Anfang an diesen Einblick in den himmlischen Thronsaal haben, dass wir von Anfang an wissen, dass Hiob tatsächlich nicht leidet, weil er sich verschuldet hat. Das Leiden, das Hiob traf, war also keine Strafe Gottes. Und trotzdem können auch heute Krisensituationen, die wir erleben, uns neu daran erinnern und uns eine Hilfe sein oder eine Erinnerung sein, dass wir unser Leben mit Gott prüfen und dass wir überlegen, wie steht denn jetzt meine Beziehung zu Gott? Oder wenn mich etwas trifft, dann führt es einen Menschen sehr oft in eine Phase des, auch der Anklage. Und es ist wichtig, dass wir tatsächlich auch Gott gegenüber offen sind, ob er uns vielleicht eine Sünde oder etwas zeigen will, das wir gegen ihn tun. Aber es ist wichtig, dass wir mit Hiob auch, wenn wir der Überzeugung sind und uns Gott keiner Sünde überführt, dass wir es auch, dieses Leiden auch annehmen können als etwas, wodurch sich Gott vielleicht auch an uns verherrlichen will, nach Johannes 9. Im Gespräch mit seinen Freunden nun hält Hiob inne. Und er spricht ein Bekenntnis aus. Er sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen, und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich schauen. Dann sehen ihn meine Augen, aber nicht als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Inneren. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Im Hebräischen ist dieses Wort, das für Erlöser steht oder auch Fürsprecher, eine Bezeichnung für den nächsten Blutsverwandten des Israeliten. Dieser nächste Blutsverwandte, der hatte die Aufgabe, dass er für den Verwandten, der zum Beispiel wegen Verschuldung sein Haus abgeben musste oder vielleicht auch sein Stück Land, da musste der nächste Blutsverwandte dieses Haus zurückkaufen, damit sein Bruder oder sein Cousin, dieser Verwandte eben, von der Schuld befreit, erlöst, losgekauft ist und damit dieses Haus oder dieses Eigentum weiterhin Besitz der Familie bleiben kann. Das lesen wir in 3. Mose 25, Vers 25 und weiter. Und dieser Löser oder Erlöser, der hatte auch die Aufgabe, dass er unschuldig vergossenes Blut rächen musste. Und überhaupt ist der Erlöser derjenige, der dem niedergestrittenen und widerrechtlich Erlegenen Genugtuung schaffen muss. Hiob spricht hier aber nicht von einem irdischen Blutsverwandten, der hier auf Erden für ihn fürsprechen soll, sondern Hiob hat einen himmlischen Fürsprecher, der lebt. Und während es nach 3. Mose 25, Vers 26 auch vorkommen konnte, dass jemand, der umgebracht wurde oder der sein Eigentum abgeben musste, um Schuld abzuzahlen, dass da niemand war, der jetzt das lösen konnte für die betroffene Person. So konnte manchmal jemand seine Schuld nicht stellvertretend zurückbezahlt bekommen. Hiob stützt sich völlig auf seinen Erlöser, der das Irdische überdauert. Er sagt: Mein Löser, mein Fürsprecher wird zuletzt über dem Staub stehen. Staub bezeichnet die Erde. Die Erde, zu der der Mensch zurückkehrt, wenn er stirbt. Er ist sich sicher, dass er so nicht mehr lange zu leben hat. Und wenn er stirbt, dann wird sein Körper zu Staub werden. Aber sein Erlöser steht über dem Staub. Das heißt, der lebt, auch wenn Hiob stirbt. Und er wird über Hiobs Tod leben. Das erinnert uns an Bibelstellen, auch wie Jesaja 44, Vers 6, da heißt es: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herrscher der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Gerade an diesen Gott hält Hiob fest, zu diesem Gott, den Ersten und den Letzten, zu dem bekennt sich Hiob und an ihm hält er fest. Er ist überzeugt, nach meinem Tod werde ich Gott sehen mit meinen Augen. Das irdische Leben geht vorbei. Und Hiob sieht sich diesem Ende seines irdischen Lebens gegenüberstehen. Er beschreibt es so, dass seine Haut zerschunden ist, dass sie an den Knochen klebt und dass das Zahnfleisch zurückgegangen ist. Und all das sind Anzeichen der Zersetzung, der Verwesung des Körpers. Und auch wenn er aufgrund dieser ganzen Situation für sein Leben hier auf der Erde keine Hoffnung mehr sieht, auch keine Hilfe mehr erwartet, so verzweifelt Hiob nicht. Auch nicht an Gott. Denn dieser Gott, der schon da war, bevor die Welt geschaffen wurde, der ist auch noch da, wenn Hiob verstorben ist. Gott ist sein Erlöser und sein Fürsprecher und der lebt, selbst wenn Hiob stirbt. Ja, darum sehnt sich Hiob mittlerweile sogar schon danach, dass er doch endlich sterben könnte und seinen Erlöser sehen. Und ich möchte uns fragen, sind wir nicht alle irgendwie ein bisschen Hiob? Wir erleben sehr unterschiedliche Situationen. Wir sind in sehr unterschiedlichen Lebensphasen. Einige von uns wissen sehr genau, wie es sich anfühlt, wenn man falsch beschuldigt wird. Andere kennen Misstrauen. Und es gibt auch heute Situationen, da trifft es einem Schlag auf Schlag. Krankheit, Einschränkung, Tod, Trauer und so weiter. Und als Gemeinde und als einzelne Kinder Gottes dürfen wir uns auch gerade in dieser besonderen Zeit jetzt vor Ostern in Erinnerung rufen, wir haben einen Erlöser, wir haben einen Fürsprecher, der da war, als die Welt geschaffen wurde und der da sein wird, selbst wenn wir nicht mehr sind, wenn wir gestorben sind. Wer zu Jesus gehört, ist in diesem Leben nicht unbedingt ohne Schmerzen oder schwierige Situationen. Aber mitten in all dem Schmerz, in all dem Leid des irdischen Lebens, dürfen wir wissen, dass unser Herr Jesus, dass unser Erlöser lebt und dass wir in ihm geborgen sind. Dass unser Herr für uns sorgt. Wir dürfen wissen, dass unser Leben in Jesu Hand ist. Und dass wir uns deshalb nicht fürchten müssen. Denn Gott sandte seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde. Gott wurde Mensch und starb am Kreuz auf Golgatha, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3,16. So wurde Gott selbst in seinem Sohn unser Erlöser, unser Fürsprecher, der uns gegen die Anklagen des Satans rechtfertigt. Ja, und wir haben es in der Lesung von Roberto gehört, wie Jesus selbst in Johannes 6,37 sagt, dass wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu Jesus als seinen Erlöser kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Und in diesem unseren Herrn, unseren Löser, haben wir einen Beistand in jeder Lebenssituation und auch darüber hinaus, über dieses Leben hinaus. Auch Wenn einmal der Tag kommt, der in der Bibel Tag des Herrn genannt wird, der Tag des Herrn, an dem Gott zum Gericht auf diese Erde kommt, um die Gottlosen, Menschen und alle Elemente der Erde zu richten. Glücklich ist, wer im Glauben an Jesus Christus als seinen Fürsprecher, als seinen Erlöser, glaubt und diesen Tag erwartet. Denn jeder, der an Jesus Christus glaubt, der wird nicht zuschanden werden, nach Römer 10. Wer an Jesus Christus als seinen Fürsprecher glaubt, der darf wie Hiob selbst in den tiefsten und dunkelsten Lebensabschnitten wissen, mein Herr, mein Retter lebt. Und als der Letzte wird er über meinem Leben, und wenn ich sterbe, wird er immer noch da sein und ich werde ihn sehen. Aber nicht nur in schweren Zeiten darf ich mich an meinen Erlöser Jesus Christus freuen. Auch wenn es mir gut geht, wenn es uns gut geht, dann ist unser Herr bei uns. Und wie Hiob dürfen ja auch wir viel Gutes in unserem Leben erleben. Von unserem Gott empfangen wir so viele gute Gaben. Lasst uns Gott dafür danken, für all die Geschenke, für all die Segnungen. Und sei es jetzt, dass wir froh sind oder dass uns Leid bedrückt, wir dürfen in unserem Herrn Jesus Christus getrost sein, dass wir ihm gehören und dass er als unser Fürsprecher vor dem Ankläger Fürsprache für uns hält. Jesus Christus steht uns bei und uns geschieht nichts, ohne dass er es weiß. So lasst uns unseren Blick nicht bei dem stehen lassen, was wir jetzt gerade sehen oder erleben, sondern lasst uns unser Ziel auf unseren Herrn richten. Lasst uns unser Ziel bei unserem Herrn im Auge behalten, die ewige Herrlichkeit bei Gott. Denn wenn Hiob sagt, ich werde ihn mit meinen Augen sehen, dann meint er damit, ich werde nach meinem Tod Hiob sein und ich werde meinen Gott sehen. Und das darf auch die Gewissheit aller Kinder Gottes sein. So wie der Herr Jesus in 1. Korinther 15 als Erstling dieser neu Auferstandenen dargestellt wird, so dürfen auch wir die Hoffnung haben, dass wir, selbst wenn unser Leben hier zu Ende geht, dass der Herr uns auferwecken wird zu einem neuen Leben, wo wir ihn sehen und bei ihm sind. Wir beten. Allmächtiger Gott, unser treuer Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danke für diese Geschichte von Hiob. Und danke, Herr, dass du heute noch derselbe bist, der du damals warst, und dass du derselbe bleibst in Ewigkeit. Herr, wir danken dir, dass wir in Jesus Christus zu dir kommen dürfen und zu dir gehören dürfen. Und Vater, so danken wir dir für all die Segnungen, die wir erleben. Und wir danken dir auch, dass du in schweren Zeiten mit uns gehst. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns auch weiter durch unsere Zeit leitest und führst in deiner Gnade. Amen.